Rainer, lies mal vor. Die schwarze Spinne, Teil 3. Wie sie da so ratlos weinten, keiner den anderen ansehen, in den Jammer des anderen sehen durfte, weil der seinige schon über ihm zusammenschlug, und keiner heim durfte mit der Botschaft, keiner den Jammer heimtragen mochte zu Frau und Kind, stund plötzlich vor ihnen, sie wussten nicht woher, lang und dürr ein grüner Jägersmann. Auf dem kecken Baret schwankte eine rote Feder, im schwarzen Gesicht flammte ein rotes Bärtchen, und zwischen der gebogenen Nase und dem zugespitzten Kinn, fast unsichtbar wie eine Höhle unter überhangenem Gestein, öffnete sich ein Mund und frug:
»Was gibt es, ihr guten Leute, dass ihr da sitzt und heult, dass es die Steine aus dem Boden sprengt und Äste ab den Bäumen?«
Zweimal frug er so, und zweimal erhielt er keine Antwort. Da wurde noch schwärzer das grünen Schwarzgesicht, noch röter das rote Bärtchen. Es schien darin zu knistern und zu spretzeln wie Feuer im Tannenholz. Wie ein Pfeil spitzte sich der Mund. Dann tat er sich auseinander und frug ganz holdselig und mild:
»Aber ihr guten Leut, was hilft es euch, dass ihr da sitzt und heult? Ihr könnt doch heulen, bis es eine neue Sintflut gibt, oder euer Geschrei die Sterne aus dem Himmel sprengt. Aber damit wird euch wahrscheinlich wenig geholfen sein. Wenn euch aber Leute fragen, was ihr hättet, Leute, die es gut mit euch meinen, euch vielleicht helfen könnten, solltet ihr statt zu heulen antworten und ein vernünftig Wort reden. Das hilft euch viel mehr.«
Da schüttelte ein alter Mann das weiße Haupt und sprach:
»Haltet es nicht für ungut, aber das, worüber wir weinen, nimmt kein Jägersmann uns ab. Und wenn das Herz einmal im Jammer verschwollen ist, so kommen keine Worte mehr daraus.«
Da schüttelte sein spitziges Haupt der Grüne und sprach:
»Vater, ihr redet nicht dumm, aber so ist es doch nicht. Man mag schlagen, was man will, Stein oder Baum, so gibt es einen Ton von sich. Es klagt. So soll auch der Mensch klagen. Soll alles klagen, soll dem ersten Besten klagen, vielleicht hilft ihm der erste Beste. Ich bin nur ein Jägersmann, wer weiß, ob ich nicht daheim ein tüchtiges Gespann habe, Holz und Steine oder Buchen und Tannen zu führen.«
Als die armen Bauern das Wort Gespann hörten, fiel es ihnen allen ins Herz, ward da zu einem Hoffnungsfunken, und alle Augen sahen auf ihn. Und dem Alten ging der Mund noch weiter auf, als er sprach:
»Es sei nicht immer richtig, dem Ersten, dem Besten zu sagen, was man auf dem Herzen hätte. Da man ihm es aber anhöre, dass er es gut meine, dass er vielleicht helfen könne, so wolle man kein Hehl vor ihm haben. Mehr als 2 Jahre hätten sie schwer gelitten unter dem neuen Schlossbau. Kein Hauswesen sei in der ganzen Herrschaft, welches nicht bitterlich im Mangel sei. Jetzt hätten sie frisch aufgeatmet in der Meinung, endlich freie Hände zu haben zur eigenen Arbeit, hätten mit neuem Mut den Pflug ins Feld geführt. Und soeben hätte der Komtur ihnen befohlen, aus im Münneberg gewachsenen Buchen in Monatsfrist beim neuen Schloss einen neuen Schattengang zu pflanzen. Sie wüssten nicht, wie das vollbringen, in dieser Frist mit ihrem abgekarrten Vieh. Und wenn sie es vollbrächten, was hilfe es ihnen? Anpflanzen könnten sie nicht und müssten nachher Hungers sterben, im Fall die harte Arbeit sie nicht schon tötete. Diese Botschaft durften sie nicht heimtragen, mochten nicht zum alten Elend noch den neuen Jammer schütten.« Da machte der Grüne ein gar mitleidiges Gesicht, hob drohend die lange, magere, schwarze Hand gegen das Schloss empor und vermaß sich zu schwerer Rache gegen solche Tyrannei. Ihnen aber wollte er helfen. Sein Gespann, wie keines sei im Lande, solle vom Kilchstalden weg, diesseits Sumiswald,
ihnen alle buchen, so viele sie dorthin zu bringen vermöchten, auf Bärhegen führen. Ihnen zulieb, den Rittern zum Trotz und um geringen Lohn. Da horchten hoch auf die armen Männer bei diesem unerwarteten Anerbieten. Konnten sie um den Lohn einig werden, so waren sie gerettet. Denn bis an den Kirchstalden konnten sie die Buchen führen, ohne dass ihre Landarbeit darüber versäumt und sie zugrunde gingen. Darum sagte der Alte,
»So sag an, was du verlangst, auf dass wir mit dir des Handels einig werden mögen.«
Da machte der Grüne ein pfiffig Gesicht. Es knisterte in seinem Bärtchen und wie Schlangenaugen funkelten sie seine Augen an, und ein greulich Lachen stand in beiden Mundwinkeln, als er ihn auseinandertat und sagte,
»Wie ich gesagt, ich begehre nicht viel, nicht mehr als ein ungetauftes Kind.«
Das Wort zuckte durch die Männer wie ein Blitz. Eine Decke fiel es von ihren Augen und wie Spreu im Wirbelwind stoben sie auseinander. Da lachte hell auf der Grüne, dass die Fische im Bach sich bargen, die Vögel das Dickicht suchten und grausig schwankte die Feder am Hut und auf und nieder ging das Bärtchen.
»Besinnt euch oder sucht bei euren Weibern Rat. In der dritten Nacht findet ihr mich hier wieder.«
So rief er den Flehenden mit scharf tönender Stimme nach, dass die Worte in ihren Ohren hängen blieben, wie Pfeile mit Widerhaken hängen bleiben im Fleisch. Blass und zitternd an der Seele und an allen Gliedern stäubten die Männer nach Hause. Keiner sah nach dem anderen sich um, und keiner hätte den Hals gedreht, nicht um alle Güter der Welt. Als so verstört die Männer dahergestoben kamen wie Tauben vom Vogeljagd zum Taubenschlag, da drang mit ihnen der Schrecken in alle Häuser, und alle bebten vor der Kunde, welche den Männern die Glieder also durcheinander warf. In zitternder Neugierde schlichen die Frauen den Männern nach, bis sie dieselben an den Orten hatten, wo man im Stillen ein vertraut Wort reden konnte. Da musste jedermann seiner Frau erzählen, was sie im Schloss vernommen. Das hörten sie mit Wut und Fluch. Sie mussten erzählen, wer ihnen begegnet, was er ihnen angetragen. Da ergriff namenlose Angst die Frauen. Ein Wehgeschrei ertönte über den Berg und Tal. Einer jeden ward, als hätte ihr Eigenkind der Ruchlose begehrt. Eine einzige Frau schrie nicht den anderen gleich. Das war eine grausam handliche Frau. Eine Lindauerin soll es gewesen sein. Und hier auf dem Hof hat sie gewohnt. Sie hatte wilde, schwarze Augen und fürchtete sich nicht viel vor Gott und den Menschen. Böse war sie schon geworden, dass die Männer dem Ritter nicht rundweg das Begehren abgeschlagen. Wenn sie dabei gewesen, es hätte es ihm sagen sollen, sagte es. Als sie vom Grünen hörte und seinem Antrag und wie die Männer davongestoben, da ward sie erst recht böse und schalt die Männer über ihre Feigheit und dass sie dem Grünen nicht kecker ins Gesicht gesehen. Vielleicht hätte er mit einem anderen Lohn sich auch begnügt. Und da die Arbeit für das Schloss sei, würde es ihren Seelen nichts schaden, wenn der Teufel sie mache. Sie ergrimmte in der Seele, dass sie nicht dabei gewesen, und wäre es nur, damit sie einmal den Teufel gesehen und auch wüsste, was er für ein Aussehen hätte. Darum weinte diese Frau nicht, sondern redete in ihrem Grimm harte Worte gegen den eigenen Mann und gegen alle anderen Männer. Am folgenden Tag, als in stilles Gewimmer das Wehgeschrei verglommen war, saßen die Männer zusammen, suchten Rat und fanden keinen. Anfangs war die Rede von neuem Bitten bei dem Ritter, aber niemand wollte bitten gehen, keinem schien Leib und Leben feil. Einer wollte Frau und Kinder schicken mit Geheul und Jammer, der aber verstummte schnell, als die Frauen zu reden begannen, denn schon damals waren die Frauen in der Nähe, wenn die Männer im Rat saßen. Sie wussten keinen Rat, als in Gottes Namen Gehorsam zu versuchen. Sie wollten Messen lesen lassen, um Gottes Beistand zu gewinnen, wollten Nachbarn um nächtliche geheime Hilfe ansprechen, denn eine offenbare hätten ihnen ihre Herren nicht erlaubt, wollten sich teilen. Die Hälfte sollte bei den Buchen schaffen, die andere Hälfte Haber säen und des Vieh warten. Sie hofften, auf diese Weise und mit Gottes Hilfe täglich wenigstens 3 Buchen auf Bärhägen hinaufzuschaffen. Vom Grünen redete niemand. Ob niemand an ihn dachte, ist nicht verzeichnet worden. Sie teilten sich ein, rüsteten die Werkzeuge, und als der 1. Maitag über seine Schwelle kam, sammelten sich die Männer am Münneberg und begannen mit gefasstem Mut die Arbeit. In weitem Ring mussten die Bäume umgraben, sorgfältig die Wurzeln geschont, sorgfältig die Bäume, damit sie sich nicht verletzten, zur Erde gelassen werden. Noch war der Morgen nicht hoch am Himmel, als 3 zur Abfahrt bereit lagen, denn immer 3 sollten zusammengeführt werden, damit man auf dem schweren Weg mit Hand und Vieh sich gegenseitig helfen könne. Aber schon stund die Sonne im Mittag, und noch waren sie mit den 3 Buchen nicht zum Walde hinaus. Schon stand sie hinter den Bergen, und noch waren die Züge nicht über Sumiswald hinaus. Erst der neue Morgen fand sie am Fuß des Berges, auf dem das Schloss stand, und die Buchen sollten gepflanzt werden. Es war, als ob ein eigener Unstern Macht hätte über sie. Ein Missgeschick nach dem anderen traf sie. Die Geschirre zerrissen, die Wagen brachen, Pferde und Ochsen fielen oder weigerten den Gehorsam. Noch ärger ging es am 2. Tag. Neue Not brachte immerfort neue Mühe. Unter rastloser Arbeit keuchten die Armen, und keine Buche war noch oben, keine 4. Buche über Sumiswald hinausgeschafft. Der von Stoffeln schalt und fluchte. Je mehr er schalt und fluchte, umso größer ward der Unstern, umso stetiger das Vieh. Die anderen Ritter lachten und höhnten und freuten sich gar sehr über das Zappeln der Bauern, den Zorn des von Stoffeln. Sie hatten gelacht über des von Stoffeln neues Schloss auf dem nackten Gipfel. Da hatte der geschworen, in Monatsfrist müsste ein schöner Laubgang droben sein. Darum fluchte er. Darum lachten die Ritter. Und weinen taten die Bauern. Eine fürchterliche Mutlosigkeit erfasste diese. Keinen Wagen hatten sie mehr ganz, keinen Zug unbeschädigt. In 2 Tagen nicht 3 Buchen zur Stelle gebracht. Und alle Kraft war erschöpft. Nacht war es geworden. Schwarze Wolken stiegen auf. Es blitzte zum 1. Mal in diesem Jahr. An den Weg hatten sich die Männer gesetzt. Es war die gleiche Biegung des Weges, in welcher sie vor 3 Tagen gesessen waren. Sie wussten es aber nicht. Da saß der Hornbachbauer, der Lindauerin Mann mit 2 Knechten, und andere mehr saßen auch bei ihnen. Sie wollten da auf Buchen warten, die von Sumiswald kommen sollten, wollten ungestört sinnen über ihr Elend, wollten ruhen lassen ihre zerschlagenen Glieder. Da kam rasch, dass es fast pfiff, wie der Wind pfeift, wenn er aus den Kammern entronnen ist, eine Frau daher, einen großen Korb auf dem Kopf. Es war Christine, die Lindauerin, des Hornbachbauern Ehefrau, zu dem derselbe gekommen war, als er einmal mit seinem Herrn zu Felde gezogen war. Sie war nicht von den Frauen, die froh sind, daheim zu sein, in der Stille ihre Geschäfte zu beschicken und die sich um nichts kümmerten als um Haus und Kind. Christine wollte wissen, was ging, und wo sie ihren Rat nicht dazugeben konnte, da ging es schlecht, so meinte sie. Mit der Speise hatte sie daher keine Magd gesandt, sondern den schweren Korb auf den eigenen Kopf genommen und die Männer lange gesucht umsonst. Bittere Worte ließ sie fallen darüber, sobald sie dieselben gefunden. Unterdessen war sie aber nicht müßig. Die konnte noch reden und schaffen zu gleicher Zeit. Sie stellte den Korb ab und deckte den Kübel ab, in welcher das Hafermus war, legte das Brot und den Käse zurecht und steckte jedem gegenüber für Mann und Knecht die Löffel ins Mus, und hieß auch die anderen zugreifen, die noch speislos waren. Dann frug sie nach der Männer Tagwerk und wie viel geschafft worden ist in den 2 Tagen. Aber Hunger und Worte waren den Männern ausgegangen, und keiner griff zum Löffel, und keiner hatte eine Antwort. Nur ein leichtfertig Knechtlein, dem es gleichgültig war, regne oder Sonnenscheine es in der Ernte, wenn nur das Jahr umging, der Lohn kam, und zu jeder Essenszeit das Essen auf dem Tisch, griff zum Löffel und berichtete Christine, dass noch keine Buche gepflanzt sei und alles gehe, als ob sie verhext wären. Da schalt die Lindauerin, dass das eitel Einbildung wäre und die Männer nichts als Kindbetterinnen. Mit Schaffen und Weinen und mit Hocken und Heulen werde man keine Buchen auf Bärhegen bringen. Ihnen würde nur recht widerfahren, wenn der Ritter seinen Mutwillen an ihnen ausließ. Aber um Frau und Kinder willen müsse die Sache anders zur Hand genommen werden. Da kam plötzlich über die Achsel der Frau eine lange schwarze Hand, und eine gellende Stimme rief,
»Ja, die hat recht!«
Und mitten unter ihnen stand, mit grinsendem Gesicht, der Grüne. Und lustig schwankte die rote Feder auf seinem Hut. Da hob der Schreck die Männer von dannen, sie stoben die Halde auf wie Spreu im Wirbelwind. Nur Christine, die Lindauerin, konnte nicht fliehen. Sie erfuhr es, wie man den Teufel leibhaftig kriegt, wenn man ihn an die Wand male. Sie blieb stehen wie gebannt, musste schauen die rote Feder am Barett und wie das rote Bärtchen lustig auf und niederging im schwarzen Gesicht. Gellend lachte der Grüne den Männern nach, aber gegen Christine machte er ein zärtliches Gesicht und fasste mit höflicher Gebärde ihre Hand. Christine wollte sie wegziehen, aber sie entrann dem Grünen nicht mehr. Es war ihr, als zische Fleisch zwischen glühenden Zangen. Und schöne Worte begann er zu reden. Und zu den Worten zwinkerte lüstern sein Rotbärtchen auf und ab. »So ein schönes Weibchen hätte er lange nicht gesehen«, sagte er. »Das Herz lache ihm im Leibe. Zudem habe er sie gerne mutig.« Und gerade die seien ihm die Liebsten, welche stehen bleiben dürften, wenn die Männer davonliefen. Wie er so redete, kam Christinen der Grüne immer weniger schreckhaft vor. Mit dem sei doch noch zu reden, dachte sie, und sie wüsste nicht, warum davonlaufen. Sie hätte schon viel Wüstere gesehen. Der Gedanke kam ihr immer mehr. Mit dem ließe sich etwas machen. Und wenn man recht mit ihm zu reden wüsste, so täte er einem wohl einen Gefallen, oder am Ende könnte man ihn übertölpeln, wie die anderen Männer auch. Er wüsste gar nicht, fuhr der Grüne fort, warum man sich so vor ihm scheue. Er meine es doch so gut mit allen Menschen, und wenn man so grob gegen ihn sei, so müsse man sich nicht wundern, wenn er den Leuten nicht immer täte, was ihnen am liebsten wäre. Da fasste Christine sich ein Herz und antwortete, »Er erschrecke aber die Leute auch, dass es schrecklich wäre. Warum habe er ein ungetauftes Kind verlangt? Er hätte doch von einem anderen Lohn reden können. Das komme den Leuten gar verdächtig vor. Ein Kind sei immer ein Mensch, und ungetauft eins aus den Händen geben, das werde kein Christ tun.«
»Das ist mein Lohn, an den ich gewohnt bin.« Und um anderen fahre ich nicht. Und was frägt man doch so einem Kind nach, das noch niemand kennt? So jung gibt man sie am liebsten weg, hat man doch noch keine Freude an ihnen gehabt und keine Mühe mit ihnen. Ich aber habe sie je jünger, je lieber. Je früher ich ein Kind erziehen kann auf meine Manier, so weiter bringe ich es. Dazu habe ich aber das Taufen gar nicht nötig und ich will es nicht.
Da sah Christine wohl, dass er mit keinem anderen Lohn sich werde begnügen wollen. Aber es wuchs in ihr immer mehr der Gedanke, das wäre doch der Einzige, der nicht zu betrügen wäre. Darum sagte sie, wenn aber einer etwas verdienen wolle, so müsste er sich mit dem Lohn begnügen, den man ihm geben könne. Sie aber hätten gegenwärtig in keinem Haus ein ungetauftes Kind, und in Monatsfrist gäbe es keins, und in dieser Zeit müssten die Buchen geliefert sein. Da schwänzelte gar höflich der Grüne und sagte,
»Mich begehre das Kind ja nicht zum Voraus. Sobald man mir verspricht, das Erste zu liefern, ungetauft, welches geboren wird, so bin ich schon zufrieden.«
Das gefiel Christine gar wohl. Sie wusste, dass es in geraumer Zeit kein Kind geben werde in ihrer Herrengebiet. Wenn nun einmal der Grüne sein Versprechen gehalten und die Buchen gepflanzt seien, so brauche man ihm gar nichts mehr zu geben, weder ein Kind noch etwas anderes. Man lasse Messen lesen zum Schutz und Trutz und lache tapfer den Grünen aus. So dachte Christine. Sie dankte daher schon ganz herzhaft für das gute Anerbieten und sagte, es sei zu bedenken und sie wolle mit den Männern darüber reden.
»Ja«, sagte der Grüne, »da ist gar nichts mehr, weder zu denken noch zu reden. Für heute habe ich euch bestellt und jetzt will ich den Bescheid. Ich habe noch an gar vielen Orten zu tun und bin nicht bloß wegen euch da. Du musst mir zu- oder absagen. Nachher will ich von dem ganzen Handel nichts mehr wissen.«
Christine wollte die Sache verdrehen, denn sie nahm sie nicht gerne auf sich. Sie wäre sogar gerne zärtlich geworden, um Stündigung zu erhalten. Allein der Grüne war nicht aufgelegt, wankte nicht.
»Jetzt oder nie«,
sagte er. Sobald aber der Handel geschlossen sei um ein einzig Kind, so wolle er in jeder Nacht so viel Buchen auf Bärhegen führen, als man ihm vor Mitternacht unten an den Kriechstalden liefere. Dort wolle er sie in Empfang nehmen.
»Nun, schöne Frau, bedenke dich nicht«,
sagte der Grüne und klopfte Christine holdselig auf die Wange. Da klopfte doch ihr Herz. Sie hätte lieber die Männer hineingestoßen, um hintendrein sie Schuld geben zu können. Aber die Zeit drängte. Kein Mann war da als Sündenbock. Der Glaube verließ sie nicht, dass sie listiger als der Grüne sei und wohl ein Einfall kommen werde, ihm mit langer Nase abzuspeisen. Darum sagte Christine, sie für ihre Person wolle zugesagt haben, wenn aber dann später die Männer nicht wollten, so vermochte sie sich dessen nicht, und er solle es sie nicht entgelten lassen. Mit dem Versprechen zu tun, was sie könne, sei er hinlänglich zufrieden, sagte der Grüne. Jetzt schauderte es Christine doch an Leib und Seele. Jetzt, meinte sie, komme der schreckliche Augenblick, wo sie mit Blut von ihrem Blut dem Grünen den Akkord unterschreiben müsse. Aber der Grüne machte es viel leichtlicher und sagte, »Von hübschen Weibern begehre ich nie eine Unterschrift. Mit einem Kuss sei er zufrieden.« Somit spitzte er seinen Mund gegen Christines Gesicht, und Christine konnte nicht fliehen, war wiederum wie gebannt, steif und starr. Da berührte der spitzige Mund Christines Gesicht, und ihr war, als ob von spitzigem Eisen aus Feuer durch Mark und Bein fahre, durch Leib und Seele. Ein gelber Blitz fuhr zwischen ihnen durch und zeigte Christine freudig verzerrt des Grünen teuflisch Gesicht, und ein Donner fuhr über sie, als ob der Himmel zersprungen wäre. Verschwunden war der Grüne, und Christine stund wie versteinert, als ob tief in den Boden hinunter ihre Füße Wurzeln getrieben hätten in jenem schrecklichen Augenblick. Endlich war sie ihrer Glieder wieder mächtig, aber im Gemüte brauste und sauste es ihr, als ob ein mächtiges Wasser seine Fluten wälze über turmhohen Felsen hinunter in schwarzen Schlund. Wie man im Donner der Wasser die eigene Stimme nicht hört, so ward Christine der eigenen Gedanken sich nicht bewusst im Tosen, das donnerte in ihrem Gemüt. Unwillkürlich floh sie den Berg hinan, und immer glühender fühlte sie ein Brennen an ihrer Wange, da, wo des Grünen Mund sie berührt. Sie rieb, sie wusch, aber der Brand nahm nicht ab.